Los, da sind wir. Hallo, herzlich willkommen bei Remix. Heute ein ganz besonderer Abend. Wir machen nämlich einen ganz coolen Brosis Night hier.
Brosis war eine ziemlich furchtbare Band meiner Jugend.
Katastrophe, ne? Haben die nicht in irgendeinem Ding und wurden dann zusammengewählt und bla und blub? Die waren schon ein bisschen peinlich.
Ich glaube, das war der Vorgänger von DSDS, oder?
Ich weiß auch nicht, irgendwie sowas Komisches. Aber was wir heute machen ist, ihr wolltet doch bestimmt schon immer hören, wie das ist, wenn Yasin und ich einfach so rumchillen und so ein bisschen labern.
Genau.
Heute machen wir das so. Again.
Again.
Und uns alle hängen lassen, ihr Schweine.
Nein, ja, die haben alle ganz wichtige Dinge zu tun, wie babysitten und mit der Freundin was machen.
Ernsthaft?
Ich glaube nicht.
Boah, das ist auch keine Entschuldigung.
Aber irgendwas machen die bestimmt.
Bestimmt. Nee, also das Ding ist, wir sind ja gerade hardcore am Renovieren und Umziehen und Machen und Tun. Und der Önster muss nebenbei noch irgendwie seinen Unterricht schnickschnack da machen.
Und solltet ihr im Bereich von 100 Kilometern rund um Düsseldorf wohnen, dann habt ihr Samstag ganz sicherlich schon einen fest verplanten Termin zum Kulturbühne kommen.
Du alte Sau. Also ihr könnt erst zu uns kommen, umziehen und dann könnt ihr danach Musik hören gehen.
Genau, Karl Scott, 19.30 Uhr wird die Tür aufgemacht. Und
ernsthaft,
dann
ich finde das ganz schön ätzend, dass wir jetzt auch so ein Werbeding sie werden. So.
Ja, eigentlich haben wir das immer am Ende gemacht.
Ja.
Ist egal.
Sorry. Schnick, schnack, schnuck. Hashtag der Woche.
Krass, ne?
In den Känguru-Chroniken ist das ganz lustig, die spielen auch immer Schnick, Schnack, Schnuck. Und der Marc-Uwe, ohne Witz, fängt immer mit Papier an und verliert immer, weil er immer Papier nimmt. Und das Känguru sagt immer, jedes Mal.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Ist ja auch immer das Gleiche am Anfang. Wir haben ewig nicht mehr Schnick, Schnack, Schnuck gespielt.
Ja, ich weiß es nicht. Wir können mal ausprobieren.
Okay.
Also, Schnick, Schnack, Schnuck.
Gewonnen!
Verdammt, ich habe die Schere genommen.
Ich habe den Brunnen genommen, weil wenn man ohne Brunnen macht, muss man das vorher sagen.
Okay, nochmal.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Das ist die Rampe. Wie heißt das?
Papier.
Planierraupe.
Was?
Ja.
Sowas gibt's nicht.
Hab ich mir ausgedacht. Mhm. Gibt's ja wohl.
Und was macht die?
Die rammt alles weg.
Ja. Okay, wir wollen nicht weiter euch langweilen und rumlamen. Er hat verloren.
So, aber jetzt musst du noch erklären, warum Schnick, Schnack, Schnuck?
Ach so. Genau, also wir haben gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über Politik, weil irgendwie habe ich das dieses Jahr stark im Herzen, Leute doch aufzumuntern, wählen zu gehen, und zwar die Linken. Bin aber zufrieden, wenn sie allgemein wählen und nicht die AfD. Aber genau, und da
genau,
nächste...
Genau, und um den Talk schon mal hier abzuschließen, kann man sagen, also liebe Christinnen und Christen, ist es ganz einfach. Wir sind zur Freiheit berufen. Ihr dürft wählen, was ihr wollt. Und zwar zwischen Grün und Links. Und
richtig.
Hätten wir das schon mal geklärt.
Genau.
Solltet ihr nicht wissen, welche von beiden ihr wählen wollt, dann gibt es Schnick, Schnack, Schnuck. Hashtag der Woche. Herzlichen Glückwunsch.
Tudududu.
Wir sehen uns nächste Woche.
Fertig. Nein, natürlich nicht. Also wir wollen heute zur Wahl ermuntern und würden das gerne ein bisschen abrunden, indem wir drüber reden, wie politisch das Evangelium ist. Da Yasin davon keine Ahnung hat, werde ich ihm das gleich erklären.
Das ist übrigens auch eine Zuhörerfrage, keine Zuhörerin. Ich habe vergessen, wer, aber vielen Dank für eure Fragen, die ihr in der Facebook-Gruppe uns gestellt habt. Da arbeiten wir uns sicherlich gerne dran ab. Übrigens, wir bekommen manchmal ganz nette Zuschriften. Also zum Beispiel, ich sage jetzt nicht den Namen, aber wir haben eine bekommen, die habe ich heute oder gestern Morgen gekriegt. Da schreibt ein Hörer auch, er mag unsere Podcast sehr und ihr seid mir diese Woche irgendwie nochmal sehr ans Herz gewachsen, weil man euch echt anmerkt, dass ihr all die Dinge nicht in Wut, sondern in großer, reflektierter Liebe bespricht. Hab ich direkt gesagt, das lasse ich nicht so stehen. Ich bin wütend.
Ja, sowas schreibt lieber mir.
Nein, aber vielen Dank.
Ich freue mich dann immer sehr.
Mich immer sehr, wenn Leute uns Feedback geben.
Ja, total. Vor allen Dingen Nettes.
Genau.
Ja, weil ich meine, das Ding ist, es ist schon so ein bisschen komisch, in meiner Halbumzug-Kurmelwohnung zu sitzen und so ein bisschen zu reden und auch nicht so genau zu wissen, wie Leute das wann und wie hören und aufnehmen und bla und so. Und das ist immer schön. So. Ich freue mich auch immer, wenn Freunde, von denen ich weiß, dass sie hören, sagen, oh, wann kommt ein neuer Podcast und so. Das ist immer schön, weil es ist ja auch ein bisschen Mühe, aber das machen wir ja auch total gerne.
Genau.
So.
Wir machen diesmal keine Werbung für Tribus. Wenn ihr nicht wisst, was Tribus ist, dann müsst ihr eben die letzten Folgen hören.
Ja.
So, und jetzt?
Übrigens, wenn ein neuer Hörer dabei ist und die letzten Folgen so alle nachhört und wir da irgendwann sowas sagen wie, oh, da müssen wir nochmal ein Thema drüber machen, könntet ihr uns das auch posten, weil ich glaube, wir haben das vergessen. Also nicht, dass uns die Themen ausgehen, aber irgendwie versprechen wir irgendwas, was wir doch nicht halten. Das mache ich jetzt auch nochmal. Ich verspreche, dass wenn der Umzug vorbei ist, wir auch qualitativ nochmal ein bisschen mehr durchstarten, weil dann nehmen wir das in unserer neuen Wohnung auf und dann ist das hoffentlich ein bisschen besser mit dem Timing und dann können auch mehr Leute und hoffentlich können wir die Marie auch öfter überreden.
Ja, weil man die nämlich dann einfach nur noch aus dem Zimmer zerren muss.
Zerren, genau.
Genau. Also, wie politisch ist das Evangelium?
Wie politisch ist das? Was ist denn das Evangelium?
Ja, die Kurzvariante ist, glaube ich, also das, was ich dazu sagen würde, wäre, dass das Evangelium beschreibt, dass es eine gute Nachricht ist. Also sprich, dass Gott in der Welt gute Dinge bewirkt. In einem Satz zusammengesagt. So würde ich das sagen.
Ja.
Okay. Und wir sind eingeladen mitzumachen, das gehört noch dazu.
Ja, das klingt ja gar nicht. Und das ist doch super politisch, oder nicht?
Ja, bestimmt. Oder nicht?
Also ich glaube, eigentlich kann man das wirklich jetzt so kurz abreißen, ne? Aber ich finde halt eben, das Evangelium ist eine Einladung zu einer gewissen Art Lebensstil. Und das ist ein Lebensstil, der sich halt eben, wie du gesagt hast, für das Gute in dieser Welt einsetzt, der halt eben für mehr Gerechtigkeit, für Gleichheit, für Teilnahme, für all die guten Dinge steht. Und ich glaube, wenn man dieser guten Nachricht, dass Leben auch so sein kann, nachkommt, ist man irgendwie automatisch irgendwie auch sehr politisch dabei.
Mhm.
So. Also wenn ich überlege, wir haben uns, also ne, irgendwie ist es blöd, als würden wir da immer drauf rumreiten, aber wir haben uns ja schon auch sehr für die LGBT-Community eingesetzt. Und ich meine, dieses Jahr ist es noch passiert, dass Homosexuelle sich jetzt trauen lassen können. Und das, finde ich, ist ein Sieg für das Evangelium und ich finde, das ist absolut hochpolitisch.
Ja. War auch ein kluger Schachzug von der Merkel nebenbei. Ja. Also das mal vorweg.
Ja, aber weißt du was? Ich habe ja mit den Großeltern drüber geredet, weil ich gesagt habe, die sollen wählen. Ne? Mhm. Mega witzig. ihre Antwort so, ja, weiß ich auch nicht. Und ich so, ja, wähl die Linken, wenn du nicht weißt, wen du wählen sollst. Sie so, ne, die Linken wähle ich nicht, die gefallen mir nicht. Die sehen komisch aus. Wie jetzt optisch? Ja, ich weiß auch nicht, wofür die stehen, aber nee, die sehen mir komisch aus. Hat sie gesagt.
Tja.
Tja.
Hast du die Wahlprogramme durchgelesen?
Nee.
Nee?
Gibt auf Facebook.
Das gibt auf Facebook. Ich informiere mich über Facebook.
Ja, was denn?
Das heißt, die Logarithmen entscheiden, wen du wählst oder wie?
Nee. Ich finde das sehr überzeugend, was so gewisse Leute aus der Linken da so präsentieren und das hatte ich ja auch dem Adam hier gesagt, den ich jetzt hoffentlich auf die gute Seite der Linken gezogen habe, obwohl er ja großer Merkel-Fan ist, darf er auch bleiben, aber ich finde das total wichtig und das hat für mich auch total viel mit dem Evangelium zu tun, gewisse Gesprächsthemen auf den Tisch zu bringen und gewisse Perspektiven auf den Tisch zu bringen und dafür zu sorgen, dass das in die Köpfe geht, dass man drüber nachdenkt, dass es halt eben mehr Perspektiven eröffnet wird, so, ne? Auch global. Ganz viele Leute reden so viel über Globalisierung und wir haben unglaublich viele Vorteile, aber was es andere Menschen auch kostet, dass sie diese Vorteile haben, das ist nicht jedem bewusst und da muss man irgendwie drüber reden. So, und ich glaube, das ist wichtig, dass so auch so ein Prozess entstehen kann, der der Meinung ändert irgendwie und der weltoffen ist und für Menschen offen ist. Und da finde ich die Linken halt eben schon auch echt wirklich weit vorne. Und alleine die Tatsache, dass wir sagen, Krieg finden wir kacke und wir wollen nicht mehr in Rüstung und so investieren, sondern weniger. Auch diesen Pakt, den da vorgeschlagen haben mit Abbau von Atomwaffen, fand ich mega geil. Warum in aller Welt haben die Schweine das nicht auf die Agenda gesetzt?
Wer?
Also, die Grünen und die Linken. Oh, bitte lass mich das richtig sagen, ich kann mir sowas nur so schlecht merken. Also, die Grünen und die Linken wollten gerne auf die Agenda setzen, dass Atomwaffen, dass ein Gesetz erlassen wird, dass Atomwaffen abgebaut werden. Und der Schulz, der sagt ja auch immer gerne, ja, Atomwaffen kann nichts und so. Und tatsächlich ist es abgeblockt worden.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ne, das ist nicht auf die Agenda gesetzt worden, da ist nicht drüber geredet worden, da ist kein Gesetz erlassen worden.
Ich meine mich zu erinnern, dass da auch im Gespräch war eben, also ich weiß jetzt nicht, ob das auch mit in diesem Pakt war, aber eben diese Idee zu verbieten, dass die USA, von Rammstein aus irgendwelche Drohnenangriffe machen oder sowas. Ja, gut, also für mich ist eben das Spannende, ich kann jetzt Parteiprogramme nehmen, kann gucken, was fordern die, und dann gucke ich in die Bibel rein und gucke, sind das Dinge, die ähnlich sind. Und jetzt ist natürlich dann die Sache, dass man dann immer eine Auswahl hat. Ja, also die Bibel hat ja irgendwie 1200 Seiten oder so und 66 Bücher, je nachdem. Und wenn ich jetzt sage, ich vergleiche beides, dann vergleiche ich natürlich nie beides, sondern immer nur die Dinge, die mir sowieso wichtig sind. Also das mal vorweg. Mhm. Spannend ist aber, dass bei mir sich schon in der letzten Zeit so ein paar Dinge rausgebildet haben, die ich weiß noch, wir haben, glaube ich, 2014 haben wir bei Mosaik eine Reihe gemacht, die ziemlich Wirbel gemacht hat, also so in unserer Community, die auch einen starken Nachhall hatte. Und diese Serie, also diese Predigtserie hieß damals Dein Reich komme. Es ist beschlossen, genau, Dein Reich komme. Und da haben wir dann so 12 Dinge, ich glaube, das waren 12, so 3 Monate saßen wir da, glaube ich, wirklich dran. Jeden Sonntag haben wir so ein Schlagwort in so einem Satz zusammengefasst. Und das waren dann zum Beispiel Sachen wie, dass wir gesagt haben, es ist beschlossen, alle Rüstungskonzerne sollen fortan Schokolade produzieren. Oder
Fair
so.
Trade.
Fair Trade, Schokolade, ja. Genau. Oder was waren da noch für Dinge? Weißt du das noch?
Also wir hatten ja immer so ein Schlagwort, ne? Mhm. Die Bibel und dann in der Erklärungssätze dazu, lesen wir.
Ja.
Genau. Oder sowas wie, mir fallen immer nur Sachen an, die ich selber
ja klar, wir haben eben Toleranz, also es ging dann eben, niemand soll wegen Hautfarbe, Rasse, sexuelle Orientierung oder so diskriminiert werden, sowas. Das haben wir da eben dann gesagt und haben dann eben wirklich darüber gepredigt und haben das aus der Bibel sozusagen abgeleitet.
Genau.
Oh, ja. Verschiedene Dinge. Und das war eine sehr intensive Serie und das war für mich auch spannend. Also ich meine, ich bin ja auch einer von denjenigen, die bei Mosaik predigen. Von daher, ich habe mich da jetzt auch nochmal dann inhaltlich sehr tief da reingearbeitet. Und das war für mich das erste Mal, dass es schon so eine sehr starke Verzahnung zwischen gesellschaftlich-politischen Themen und christlichem Glauben gegeben hat.
Ja, genau.
Die Frage ist aber natürlich, das, glaube ich, macht vielleicht am Anfang auch Sinn, darüber zu reden. Politik und Glaube, wie hängt das zusammen? Gibt es eine Unterteilung? Muss man sagen, die einen haben damit zu tun und die anderen kümmern sich darum?
Also man muss sagen, das hat natürlich auch total viel mit deinem Weltbild zu tun. Ne? Also da, wo wir herkommen und warum zum Beispiel unsere Großeltern überhaupt kein Interesse an Politik haben, ist tatsächlich, dass ihr Weltbild ist, dass wir in der Endzeit leben, die Welt sowieso bald Schutt und Asche ist. Naja, sind sie gar nicht so weit weg, aber so von der Grundidee, da ist sowieso nichts mehr zu reißen, warum sollten wir uns irgendwie dafür interessieren? So, wir sind sowieso nur zum Ausharren hier, nicht zum Verändern. Jeder Herrscher ist von Gott eingegeben, steht ja auch irgendwo in der Bibel und muss halt deswegen respektiert werden auf irgendeine Art und Weise. Steht wohl auch in der Bibel. Und,
im Römerbrief?
Ja, der Paulus wieder. Naja, whatever. Falls es war. Und dann ist es einfach nicht interessant, wenn man sagt, ich partizipiere überhaupt gar nicht an meiner Umwelt aktiv. So, ne? Also es ist mir egal, ich stricke irgendwie mein Leben und erzähle zwischendurch Leuten mal vom Heiland, falls es sich ergibt oder auch nicht. So, ne? Und ich habe nicht diese Perspektive, dass ich halt eben vielleicht einfach in dieser Welt auch mehr bin als nur ein stiller Teilhaber. So. Das, finde ich, muss man erstmal voraussetzen. Ne? Dieses so, was habe ich eigentlich für eine Sicht auf diese Welt, auch auf mein eigenes Leben und auch auf mein, also was glaube ich einfach, was für einen Radius mein Einfluss einfach hat. So, ne? Ich glaube, dass es sehr viele Leute auch sehr unterschätzen und mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie Druck aufzubauen, sondern eher Leute zu inspirieren und Mut zu machen, zu sagen, jedes Leben ist total individuell und total einzigartig und hat durch diese Einzigartigkeit auch einen besonderen Effekt auf den Rest der Welt. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Und ich finde, dass solange man hier auf der Welt ist und lebt, sich schon gerne auch einfach damit in seinem Rahmen auseinandersetzen kann, zu sagen, okay, wie kann ich auch positiv dazu beitragen? Wie kann ich das, was mich surroundet, irgendwie auch positiv mit beeinflussen? Es geht jetzt nicht darum, sich selber irgendwie zu Tode zu arbeiten oder alles wegzugeben oder so. Darum geht es gar nicht, sondern einfach ganz viel auch um Bewusstsein, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also ich finde den Punkt spannend zu sagen, dass es eine Art gibt, Glauben zu verstehen, wo man eben sagt, es geht um das Reich Gottes und Reich Gottes ist nicht hier, sondern Reich Gottes ist im Himmel. Und dass man deswegen eben sagt, so gibt es ja diese Evakuierungstheologie, ja. Ne, irgendwann werden wir halt weggebeamt, Entrückung.
Hatte ich erzählt, dass ich dazu mal einen richtig fiesen Albtraum hatte?
Bestimmt nicht.
Oh, das war so fies. Ich hatte so einen richtig fiesen Albtraum, da muss ich so 11, 12 oder irgendwas gewesen sein, von der Entrückung. Und ich wurde entrückt und die Entrückung hat aber ewig lange gedauert. Und in dem Prozess des gen Himmel steigen, habe ich alles Elend irgendwie nochmal gesehen. Die Menschen, die zurückbleiben, das Chaos, was entsteht, die Leere. Also es war so überwältigend, dieses ganze Schlimme zu sehen, dass ich panische Angst vor der Entrückung hatte.
Das, da gibt es ja auch diese Parabel von unserem heiß und innig geliebten Pete Rollins. Ne, der eben ja sagt, und dann ist die Entrückung geschehen und alle Heiligen
im Himmel und langweilen sich.
Langweilen sich oder nee. Genießen es. Ha. Und dann reißt der Herrgott ab und lädt quasi ein, wer möchte mitkommen auf die Erde, um das Chaos wieder zu richten.
Ja.
So ist die Kurzvariante. Aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache.
Oh, ich muss doch gerade erzählen, weißt du, wie sich das aufgelöst hat? Das ist ja echt das Drama, dass diese Leute da auch immer noch so einen guten Dreh hatten.
Ja.
Da hatte ich nämlich einen der hohen Brüder gefragt, wie das denn so mit der Entrückung ist und und wie lange das denn so dauert. Und dann meinte er so, in einem Augenblick. Tada, alles egal. Und im Himmel hast du eh alles vergessen.
Ja klar, das ist aber eben die Sache, dass man eine Version vom Christentum hat, die ist ja auch in den USA, glaube ich, recht verbreitet. Im Fachterminus wäre eben Dispensationalismus. Wenn jemand zum Beispiel eine Scofield-Bibel hat, das ist genau das Ding, wodurch der Dispensationalismus besonders verbreitet wurde. Und da geht es eben darum zu sagen, diese Welt ist dem Untergang geweiht und irgendwann kommt Gott wieder, die Entrückung findet statt und dann ist...
Und dann sind alle weg.
Dann sind alle weg. Ihr müsst jetzt sehen, was Saphira eigentlich probieren wollte.
Damn it.
Ein Helium-Luftballon.
Ich hatte einen aus echtem Plastik und damit war das total lustig. Ja, aber diese echten. Damn it.
Hashtag der Woche.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja, okay, sorry.
So, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es eben spannend, diese apolitische Art des Christentums. Und das, finde ich, ist aber auch gar nicht so natürlich, weil es in den USA das ja zum Beispiel ganz anders gibt. Da ist ja eben die politische Rechte ist sehr, sehr stark mit verschiedenen Positionen des konservativen Evangelikalismus verbandelt. Und deswegen gibt es ja eben ganz, ganz viele Christen, für die es normal ist, da eben Republikaner zu wählen. Und jetzt ja auch, also das fand ich auch eine interessante Nachricht, vor ein, zwei Wochen habe ich eben gelesen, das war ja da, wo so verschiedene Wirtschaftsberatungskomitees in den Sack gehauen haben und gesagt haben, wir beraten Trump nicht mehr. Das Komitee, was weitergemacht hat, war eben das Beratungskomitee der Evangelikalen.
Nein!
Ja, die haben weitergemacht, weil es eben bestimmte Positionen gibt, also Pro-Life und so ein Kram.
Wir müssen mal was über Abtreibung machen.
Ja, das müssen wir wirklich machen. Weil ich glaube, das ist so eine Kiste. Da ist eben eine ganz, ganz starke Grundüberzeugung der Konservativ-Evangelikalen. Und deswegen gibt es eben diese Verbindung zur Republikaner-Partei. Und das Spannende finde ich eben, dass in den letzten Jahren ich das in Deutschland auch eben beobachte. Interessanterweise. Und da würde ich gerne noch mit dir drüber diskutieren. Weil das, was ich sehe, ist, dass es eben verschiedene Christen gibt, Christinnen und Christen, die sich eben mit der AfD zusammentun. Das noch mehr gibt es, glaube ich, Leute, die mit der CDU, also Christen, die mit der CDU verbandelt sind, aber es gibt eben auch diese Schnittmenge zur AfD. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Oma, ich liebe dich, aber ich muss noch mal was von dir erzählen, weil das so lustig war. Ja, wen würdest du dann denn wählen? Ja, vielleicht die CDU. Warum? Naja, wegen dem C. Und ich schweige, schockiert. Ich meine, sie konnte mein Gesicht nicht sehen. Und dann meinte sie so, ja, ist auch nicht mehr christlich, oder? Ja, meine Oma ist wirklich die Beste, aber sie interessiert sich wirklich nicht für Politik.
Ja, aber eben die AfD, die hat eben bestimmte Themen, die aufgegriffen werden und die haben wohl einen gewissen Resonanzraum auch in, weiß nicht, vielleicht verschiedenen katholischen Kreisen, verschiedenen konservativ-evangelikalen, das gibt es.
Ja. Aber ich verstehe wirklich auch nicht, wieso die AfD das geschafft haben. Kannst du dich noch an die Pro-Bewegung erinnern?
Ja.
Pro-NRW und so?
Ja.
Die hatten ja eine kleine Welle, aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit der AfD.
Also, ja. Ne? Ja.
Und die Wahl sind sich sehr ähnlich eigentlich gewesen.
Also ich bin nicht genug da drin, also ich bin jetzt in keinen Facebook-Gruppen, wo das diskutiert wird oder ich kenne jetzt auch keine Leute persönlich, die sag ich mal so diesen Vibe AfD das so vorantreiben, wobei mein ehemaliger Chef jetzt im Landtag für die AfD sitzt, also
nein.
Ja, doch, das ist so, kann man googeln. Aber deswegen inhaltlich fühle ich mich jetzt nicht kompetent, das wirklich nachzuvollziehen. Es gibt aber, sag ich mal, auf der Emergent Deutschland Seite, da gibt es ein paar Podcasts, der Rasmus Nagel und der Arne Bachmann, die haben da ein bisschen was zugemacht. Also cool. Wer sich da genauer reinlesen will. Aber eben das, ich glaube, das, was ich zusammenkriegen würde, wäre einmal eben ganz klar die Kritik am Islam. Ne, und da, wo eben das Christentum einen Absolutheitsanspruch hat, kann man eben, oder wenn man die Islamkritik wenn man das eben sehr, sehr stark betont, dann kann man da eben schon Anknüpfungspunkte finden. Thema Abtreibung, ja, Thema Homosexualität, also diese ganzen Gender-Themen. Ja, das,
auf Frauen.
Genau, das sind ja eigentlich die einzigen, die AfD sind eigentlich die einzigen, die diese Themen eben
bedienen.
Genau.
Ja.
Das macht ja. Also ich sag mal, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, also als richtig konservativer Christ, dann und dann zu überlegen, okay, wen kannst du denn wählen? Soll man jetzt dann die Kanzlerin wählen, die CDU, die jetzt gerade die Homo-Ehe dann ermöglicht hat, hat man wahrscheinlich dann Schwierigkeiten. Wenn man im Islam den absoluten Feind sieht, das ist allerdings eine Sache, die ich noch nicht so ganz verstehe. Ja, warum, also da finde ich, ist eigentlich die christliche Botschaft ja glasklar, dass man da sagen muss, okay, du musst den Fremden aufnehmen und wenn der Fremde oder die Fremde eine andere Religion hat, dann ist das ja tendenziell auch eher eine Möglichkeit, um deinen Glauben zu teilen. Also das ist zumindest, ich weiß noch früher, kannst du dich noch daran erinnern, als wir auf diesen Freizeiten waren und dann dieser eine Kurde, ich habe vergessen, wie der hieß.
Ja.
Ja, da gab es so einen, der eben gesagt hat, pass auf, ihr Christen seid einfach alle faul, ihr geht eben nicht in die Mission, ins Ausland und deswegen schickt Gott euch die ganzen Asylanten, damit er denen vom Heiland erzählt.
Der hat uns doch auch so ein funky türkisches Lied beigebracht, ne? Was man immer so singen soll und dann würden die Leute einen drauf ansprechen.
Ja,
ich traue mich nicht, den Text zu sagen, weil den sage ich bestimmt falsch. Ey, wir mussten das 2 Wochen lang wie doof üben, ja? Also, und ich bin sehr empfänglich für Brainwashed. Damn it.
Die religiöse frühkindliche Erziehung in gewissen Kreisen hat bei uns funktioniert.
Ja,
bei mir. In gewisser Hinsicht. Aber, also da muss ich eben sagen, da verstehe ich dann diesen Zusammenhang nicht. So, aber es gibt offensichtlich, eben Leute, Christinnen und Christen, die da mitgehen. Und das muss man erstmal so akzeptieren. Aber man kann ja eben auch dann vielleicht auch eine Gegenposition aufmachen.
Ja, ich meine, jetzt reden wir über etwas, wovon wir keine Ahnung haben, aber was würdest du den Leuten empfehlen, die in ihrem Freundesbekanntenkreis halt eben AfD-Wähler haben? Oder Familienkreis sogar, gibt's ja auch.
Ja.
Wie kann man die gewinnen?
Also, ich glaube, es ist die eine Sache, wenn man wirklich mit den Leuten face-to-face redet. Mhm. Ich glaube, das kann man schon machen. Da kann man dann auch Gegenargumente bringen, da kann man ein Gespräch aufbauen, da wo das möglich ist. Was ich persönlich schwierig finde, sind die Facebook-Diskussionen. Also das, da habe ich habe noch nie eine Facebook, da gibt es ja sogar, also ich habe noch nie eine Facebook-Diskussion erlebt, zwischen, sage ich mal, eher gemäßigt oder vielleicht sogar eher links angehauchten und AfD-Wählern. Ich habe noch nie eine Facebook-Diskussion miterlebt, die nicht irgendwann in Mord und Totschlag endet. Mhm. Also ist zumindest meine Erfahrung. Ich finde, das eskaliert sehr, sehr schnell. Da gibt es ja sogar einen Begriff für, dass ab einer bestimmten Dauer von Facebook-Diskussionen irgendwann irgendjemand den anderen auf jeden Fall mit irgendwelchen Nazi-Vergleichen um die Ohren schlägt. Da gibt es wirklich einen Fachbegriff für. Das ist echt witzig.
Das ist crazy.
Ja.
Also ich persönlich glaube, und das habe ich auch immer wieder selber in meinem Leben erlebt, nicht unbedingt auf politischer Ebene, aber allgemein, ich glaube, dass man Leute am besten gewinnen kann durch persönliche Geschichten. Also es klingt jetzt doof, aber ich kann halt eben sehr gut einfach meine eigene Diskriminierungskarte ziehen und einfach sagen, hey, weißt du, was das für mich bedeutet? Und immer wenn man eine persönliche Beziehung zu Menschen hat und denen auch was bedeutet, dann hat man immer so einen kleinen Fuß in der Tür. Hm. Wenn Leute halt eben ganz praktisch wissen, was bedeutet das für die Menschen direkt um sie herum. Weil das Ding ist halt eben, es ist immer so leicht, so allgemein, also ne, dieses, die Türken sind alle scheiße, aber mein Nachbar, der ist total nett. So, ne, also immer wo die persönlichen Beziehungen sind, ist das Thema oft ein anderes, ne, und das, das habe ich sehr, sehr oft einfach erlebt. Ne? Immer wenn man das runterbricht auf dein direktes Gegenüber, hat man ganz andere Möglichkeiten. Und um den Bogen nochmal zu spannen, da sehe ich einfach auch das Evangelium. So, ne? Ich meine, in der Bibel oder so hatte man noch nicht die Möglichkeiten. Aber so wie Jesus Jünger aussteckt, ne? Und Leute halt eben auf die persönliche Ebene und so versucht zu ziehen.
Aber siehst du es als deine Aufgabe, AfD-Leute zu bekehren?
Nö, gar nicht. Ich wollte nur, also mich haben schon mal Leute gefragt, so ey, ich weiß gar nicht, wie ich mit denen umgehen soll und so, ne?
Ja.
Kann ich auch verstehen, so, ne? Würde mir, glaube ich, auch schwerfallen. Ich hatte auch mal so ein Gespräch mit einer Gruppe von Leuten, die ich neu kennengelernt hatte, die dann irgendwie auch so rausgehauen haben, wie Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt es ja in Deutschland gar nicht, wo ist denn eigentlich dein Problem und so. Und die waren so überhaupt nicht bereit, sich darauf einzulassen, dass ich irgendwann auch echt, okay, ich gehe jetzt an Rauchen, ich komme gleich wieder, weil ich dachte so, boah, ich springe gleich wirklich an den Hals. So, ne?
Ich habe bei mir in, der, in dem, sag ich mal, Facebook-Freundeskreis, habe ich ein paar Leute, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Ein Pastor aus dem Osten, ich meine Jena, BFP-Pastor, ganz, ganz feiner Typ. Und was ich von ihm gelernt habe, ist einfach extrem gut informiert zu sein. Weil mit ihm habe ich ein bisschen diskutiert und also ich glaube, er ist alles andere als ein AfD-Wähler, aber er ist eben unglaublich gut informiert gewesen. Und das, was er gemacht hat bei mir, ist, dass immer da, wo ich so ein paar kritische Posts oder ein paar Kommentare abgelassen hat, hat er sich oft eingeklinkt und hat dann nochmal nachgehakt. Und so, also du hast jetzt hier den und den angeschwärzt, als dass er irgendwie mit AfD und mit schwierigen Positionen wohl zu tun hat. Begründe das doch mal. So, und dann habe ich gesagt, dann habe ich meine zwei, drei Sachen gesagt, wo dann aber deutlich war, okay, so richtig tief habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt. Und dann hat er mir eben da mal ein paar Links und ein paar Dinge zukommen lassen, wo dann eben deutlich war, pass auf, du hast noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt, ja. Die Verstrickungen sind teilweise eben noch viel, viel krasser und guck mal, der ist nämlich jetzt zweiter Sprecher bei der AfD und was weiß ich. Das fand ich eben spannend, ne, zu sagen, okay, du musst einfach auch besser informiert sein. Es reicht eben nicht, wenn man mal einen Taz-Artikel liest, sondern man muss eben schon
ist
gut dabei
es nicht
sein.
Süß? Das war so der Inbegriff von dir und mir. Ich komme mit persönlichen Geschichten und jemanden so erreichen und du so, sei informiert.
Ja, klar.
Das ist so geil. Und ich finde, beide Positionen haben einfach total ihren Ding. So, ne? Also ich treffe halt eher Leute, die selber nicht informiert bin. Ich bin auch nicht informiert, erwartet auch keiner. Aber ich kann rühselige Geschichten erzählen.
Ha! Ja.
Plus, was ich auch noch gerne, ich hau heute einfach mal ein paar Lebensweisheiten raus, überrasche Menschen mit Freundlichkeit.
Richtig.
Das funktioniert immer. Wir haben letzte Woche renoviert und dann kam ein Nachbar von unten hoch und so, ne? Und dann bin ich nochmal runtergegangen mit Inzern und dann so, hey, ja, sorry und hier und da und wenn wir fertig sind, ich backe einen Kuchen und bla 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 und vielen Dank für die Geduld und so. Und dem ist alles aus dem Gesicht gefallen. Witzige Geschichte. Als wir das nächste Mal in die Wohnung kamen, wir da waren und gearbeitet haben, kam er hoch, hat geklopft, ich öffne die Tür und er so, keine Sorge, ich will mich nicht beschweren, aber wenn Sie unter der Woche so wenig Zeit haben zu renovieren, ich kann alles. Soll ich Ihnen irgendwas machen? Sagen Sie mir nur Bescheid, ich kann Boden legen und fließen und alles. Ist das nicht witzig?
Sehr cool.
Beste Geschichte ever. Und ich glaube, dass das auch oft in politischen Diskussionen oder in allgemein diesen ganzen Streits einfach wichtiger wäre. Leuten Wertschätzung geben, auch für ihre Auseinandersetzung mit Themen vielleicht, ne? Also es geht ja nicht darum zu sagen, irgendwas gut zu heißen oder so, aber einfach dieses, die Person gegenüber irgendwie nicht niedermachen und nicht beschimpfen und irgendwie wertschätzen und mit Freundlichkeit einfach überraschen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Weg des Evangeliums. So, ne? Dann haben nicht die Jünger die 5 Brote und die Fische gefuttert, sondern es wurde halt mit allen geteilt. So, ne?
Ja. Ja.
Und das finde ich einfach, das persönlich mag ich ja an der Bibel sehr gerne. Ich meine, andere Religionen haben das einfach auch noch schöner und noch mehr. Aber diese Idee von Gastfreundlichkeit und immer Essen, das ist das einzig Coole an unserem Umzug. Das Erste, was wir drin hatten, war eine Kaffeemaschine. Das Zweite, was wir drin hatten, waren Tisch und Stühle. Und seitdem wurde schon ständig in der Küche gesessen und zusammen gegessen und Kaffee getrunken und ganz viel Gemeinschaft gehabt. Das ist auch ein bisschen was auf der Strecke.
Hat das eigentlich mal einen Namen für den
Ja,
Clan?
Geil. Wir haben unsere erste Post bekommen, mega lustig, von unserem Vermieter. Und weißt du, was als Bewohner drauf stand? Wohngemeinschaft Liesendahl.
Ha, Imperium.
Das habe ich hart gefeiert, fand ich sehr witzig.
Sehr geil. Das finde ich gut.
Ja. Nee, wir haben noch keinen Namen, aber das kommt schon noch.
Gut. Also AfD-Leute muss man nicht unbedingt bekehren. Ich fände trotzdem nochmal spannend, darüber nachzudenken. Und zwar ist es erstaunlicherweise ja so, dass also es gibt einige Leute, die nennen sich Christen und die wählen links. Es gibt andere, die nennen sich Christen, wählen rechts. Jetzt ist die Sache also die, du hast die Bibel, du hast deinen Glauben und du hast sonstige Überzeugungen. Und wieso kommen denn am Ende nicht alle bei den gleichen Überzeugungen raus?
Wenn sie du doch meinst
alle
bei Christen den Linken?
Bei den Richtigen.
Ja, ich meine, warum sollte es? Als ob irgendwas im Christentum uniform wäre. Ich meine, das ist ja auch noch nicht mal das Ziel. Weit gefehlt. Ich glaube tatsächlich, dass gerade diese große Verschiedenheit auch an Ansichten das Christentum auch total reich machen. Ich sehe das eigentlich nur in den Punkten kritisch, wo es halt eben auch wirklich unangenehm für andere Menschen ist, ne? Wo es einfach ausgrenzend und intolerant ist. Ne? Das ist natürlich jetzt total schwierig, da irgendwie die Grenze zu ziehen und so, aber auch wenn ich immer so tue, als wäre es so, es ist jetzt auch nicht mal Ziel, alle zu den Linken zu bekehren, nur alle, die ich kenne. also ich glaube, ein gewisser Unterschied ist, glaube ich, total wichtig, weil ich glaube tatsächlich, um jetzt auch mal Prozesstheologie und Prozesse nochmal reinzubringen, ich glaube tatsächlich, dass diese große Glaubensvielfalt auch in sich einen Prozess darstellt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Leute, die so und so glauben, im Prozess weiter hinten sind oder andere weiter vorne oder so. Nada, überhaupt nicht. Weit gefehlt. Sondern einfach zu zeigen, dass man in verschiedenen, also dass alles einfach ein Prozess ist und dass man vielleicht auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Dinge einfach auch braucht und unterschiedliche Enge und unterschiedliche Weite oder unterschiedliche Rahmen oder wie auch immer. So, und ich will das überhaupt gar nicht irgendwie werten, sondern einfach nur darstellen. Und ich persönlich, wenn ich meine Lebensreise so ein bisschen angucke oder so, weiß ich, dass ich verschiedene Stationen, wo ich heute nicht mehr sein könnte, brauchte. So, und ich mich halt eben in eine gewisse Weise entwickelt habe, andere Menschen sich anders entwickelt haben und andere Dinge brauchen und ich da nicht das Recht habe, das zu werten. Und ich finde eigentlich genau diese Unterschiede total gut, würde aber trotzdem jeden immer ermuntern, selber bereit zu sein, mehr in Richtung Gleichheit, Offenheit für andere zu wachsen. Damit wirklich die Sache mit Ausgrenzung und mit Ungleichheit und der eine hat mehr und weniger oder darf mehr und weniger, dass das doch vielleicht aufhört. Finde ich ganz gut.
Okay. Ja. Also Ich glaube, das, was eben schwierig ist, ist, wenn man anfängt, seine Überzeugungen hinter Bibelstellen zu verschanzen. Weil, also ich glaube, man hat eben bestimmte Überzeugungen, die werden, glaube ich, auch durch den Glauben geprägt oder mitbestimmt oder so. Also der Glaube hat da schon Einfluss drauf. Neben Familie, eigener Geschichte, soziales Umfeld, Bücher, die man liest, alles Mögliche. Aber ich fände es eben schwierig, sich da hinter zu verschanzen, dann so zu tun, als würde man jetzt nur der Bibel nachfolgen oder sozusagen rein Gottes Wille haben und objektiv wissen, was das Richtige ist. Das fände ich eben schwierig. Also ich zum Beispiel, ich sage ja, es gibt verschiedene Dinge, die, sage ich jetzt mal, auch mein politisches Verständnis, die damit zusammenhängen. Ja, also wenn ich eben lese, was Jesus über den Fremden sagt, wenn ich lese, was Jesus über Geld sagt, über Reich und Arm, dann komme ich sehr schnell eben dahin, dass ich bestimmte politische Überzeugungen auch teile. So, da kann man ja immer noch drüber diskutieren, aber ich finde es eben ganz, ganz blöd zu sagen, okay, man muss jetzt, was weiß ich, die Linken wählen, weil in Jesaja 61 steht das sowieso. Oder weil Jesus gesagt hat das, deswegen muss man so. Also diesen Zusammenhang fände ich eben schwierig und nicht zulässig.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube aber, dass man in dass man manchmal aber manche Dinge braucht. Also wenn ich so an mein 16-jähriges Ich denke, ne, 16, fast 17, aus der kleinen Stadt nach Berlin ziehen, die Enge der geschlossenen Brüdergemeinde anfangen hinter sich zu lassen, als ob ich irgendeine Chance mit solchen Freaks wie uns beiden gehabt hätte. Also ne, das ist nicht meine Sprache, das ist nicht meine Welt gewesen. Ich hätte da nicht andocken können. Mhm. Und deswegen sage ich nochmal, dass es halt eben diese Unterschiedlichkeit gibt. Aber ich bin ganz bei dir zu sagen, es wäre ganz gut, das nochmal zu hinterdenken. So, ne? Einfach auch dieses Druck auf Menschen auszuüben, das biblisch dann auch noch zu legitimieren, sehe ich ganz kritisch und habe meiner Meinung nach mit Gottes freimachender Botschaft auch nichts mehr zu tun. So, da bin ich ganz bei dir.
Ja, deswegen, ich würde den Gedanken von Mündigkeit stark machen.
Absolut.
Ja, also.
Aber man muss auch sagen, ich weiß gar nicht, warum ich dafür gerade so eine Lanze breche, aber mache ich jetzt mal, dass man in unterschiedlichen Lebensphasen auch nur zu einer gewissen Mündigkeit fähig ist, die sich aber entwickeln muss.
Ja, schnick, schnack, schnuck. Aber
wir hätten wirklich schnick, schnack lesen sollen.
Geht schneller. Snack, snack. Also
ich bin auch nicht wie du. Also, ne, ich bin einfach, ich bin geboren.
Wer ist schon wie ich?
I know! Aber ich bin wirklich geboren für Brainwash, ne? Also, das hat mir dermaßen, also das hat ja so gut bei mir funktioniert.
Ha. Ja, okay, aber dann kommen wir vielleicht direkt zur nächsten Sache. Zum Beispiel, also wir sind jetzt ja irgendwo auch ein Podcast, wir setzen uns mit Christentum, mit Religion auseinander.
So wie ich heute schon gedacht habe, sind wir eigentlich ein bisschen radikal.
Ja, genau, das ist ja die Frage. Also ich meine, es gibt Christen, die sehr offensiv auch darüber reden, was sie wählen. Ich kenne nicht so viele, die offensiv sagen, dass sie links wählen, interessanterweise. Aber andere Parteien, CDU, kenne ich Leute, die das sehr, sehr offensiv machen. Ich sag mal, Grüne, also Katrin Göring-Eckardt ist ja nun mal auch in der Kirche. Ne, die ist ja.
Christina, ne?
Christina Budaeck, ne? Die sagt auch, dass sie links, dass sie grün wählt. Mhm. Ja.
Boah, wollen wir die auf die linke Seite ziehen?
Ja. Okay, aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen zweischneidig, oder nicht? Weil. Also ist das irgendwo dann so eine Art Missbrauch von einem Mikrofon, das man durch den religiösen Zusammenhang hat? Wie siehst du das?
In unserem Fall schon ein bisschen, aber wir machen das absichtlich.
Wir machen das trotzdem, ja, ja.
We don't care.
Also die Sache ist die.
Nein, also das Ding ist halt eben, wir reden die ganze Zeit darüber, Remix, ne? Mixt euch selber zusammen, macht eure eigenen Gedanken, wir geben euch Impulse und so, ne? Also ich in meinem Fall gebe keine Impulse, sondern Anweisungen. Nein, war ein Witz. Also ich glaube, unser Ziel ist tatsächlich Menschen zu inspirieren, sich selber Gedanken zu machen. Dass wir jetzt so offensiv sagen, was wir wählen, ist, glaube ich, auch irgendwie das erste Mal und irgendwie schon auch was Besonderes in diesem Podcast. Das sehe ich irgendwie auch so. Aber ich, viele Leute, die uns hören, die kennen wir gar nicht persönlich. Also wenn die auf uns hören, selbst schuld.
Selbst schuld.
Alles richtig gemacht. Nein, also ich weiß es nicht. Ich finde, in so einem Rahmen wie so einem Podcast ist es, glaube ich, okay. Ich glaube, ich fände das schwieriger, das mit einer gewissen Autorität.
Da wir sowieso nicht so sehr an Autoritäten glauben, ist
ja,
das.
Ja, look at this. Naja. Ich weiß okay. Es nicht. Vielleicht habe ich nicht genug drüber nachgedacht. Keine Ahnung.
Also ich habe da jetzt auch keine Antwort in erster Linie drauf.
Ich weiß auch gar nicht, warum ist das in Deutschland irgendwie so total also ungewöhnlich zu erzählen, was man wählt?
Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass in den Staaten der Pastor von der Bethel Church, die kennt man zum Beispiel über diese Jesus Culture Worship-Mucke, der hat ganz ausführlich dafür begründet, warum er Trump gewählt hat. Und hat da, also der hat ja eine verdammt weite Reichweite. Ne, das fand ich schon abgefahren. Naja, doch, das ist so. So könnte ich mir jetzt in Deutschland, weiß ich nicht. Also krass, klar, und dann, das ist eben die Sache, Stichwort Säkularisierung. Ne? Also was ist der kirchliche Bereich, was ist der Bereich von Politik? So, Politiker sagen ja ganz oft, ne, die Kirche soll weniger politisch sein, ne, weil wenn man die da raushalten will als Big Player. Aber
ach, das ist als ob.
Die Sache ist auch die, ne? Also der Kirche hat es oft auch nicht gut getan. Ja, weil die Kirche sehr, sehr oft falsch gelegen hat. Ja, ja, also im Dritten Reich, im Nationalsozialismus, da ist bis auf wenige Ausnahmen, und ich sage mal, ein Grund, warum man dann doch den Hut vor den Brüdergemeinden ziehen muss, ist, dass eben viele von den Brüdern den Tanz nicht mitgemacht haben und eben sich nicht haben gleichschalten lassen, sondern eben in der Opposition waren im Prinzip. Das muss man eben, ja, muss man sagen. Ne? So, aber da hat die Kirche ganz, ganz oft falsch gelegen. Und deswegen, das ist eben auch so eine Sache, die Kirche muss meiner Ansicht nach immer in einer gewissen Opposition sein. Ich glaube ja, dass man als Christ grundsätzlich, philosophisch würde ich sagen, zur Dekonstruktion berufen ist. Man könnte auch sagen, zum Rebellen berufen worden ist. Ja. Ich glaube nicht, dass wir Christen Revolutionäre sein sollen.
Ja.
Und der Unterschied wäre für mich eben, Revolutionäre, die haben eben ein Bild und sagen, so sollte die Gesellschaft sein, die Mächtigen müssen entmachtet werden, dann kommen wir an die Reihe und dann ist fertig. Und Rebellen sind, glaube ich, diejenigen, die sich eben die gesellschaftliche Situation angucken und sagen, okay, da muss sich was verändern. Und wenn sich dann was verändert hat, dann sind die Rebellen aber immer noch in der Haltung und sagen, okay, es muss sich wieder was verändern. Und die hören eben nie auf. Die piesacken immer und sagen, ey, pass auf, wir sind noch nicht da. Hm. Und deswegen, wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Und das werden wir eben noch verdammt lange beten. Hm. Weil wir nie sagen können, okay, dein Reich ist da. Wir sind fertig. Hm. Und deswegen ist es eben auch schwierig, glaube ich, so eine Verbandelung einzugehen und zu sagen, ist, was weiß ich, als christliche Gemeinschaft kooperieren wir jetzt mit der und der Partei.
Also ich glaube, genau, das sehe ich halt eben auch so. Und mein Gedanke war halt eben, ich glaube, ich finde es total okay, zu sagen, hey, ich wähle links, stehe dazu und ich überrede auch andere. Mhm. Ich überzeuge andere, das ist ein großer Unterschied. Weil ich persönlich fühle mich auf der Seite der Underdogs mit dieser Position. So. Und das finde ich eine ganz gute Seite. So. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Seite einzunehmen, zu sagen, ne? Wir sind auf jeden Fall wie Jesus immer auf der Seite der Unterdrückten. So. Wir sind immer auf der Seite derer, die diese Veränderung halt eben auch wirklich danach lechzen. So.
So, ich meine, theologisch würde ich eben das Stichwort Befreiungstheologie reinbringen.
Ach, das ist wollten wir auch eine Folge machen. Wer schreibt mit?
Richtig. Wer schreibt mit? Ja, die sind ja sehr, sehr politisch gewesen, haben dafür auch ordentlich Prügel bekommen, haben auch zu Recht Kritik einstecken müssen, weil sie eben später dann auch mit einer gewissen politischen Bewegung so stark kooperiert haben, dass es in Gewalt umgeschlagen ist. Na, und das ist dann eben schwierig gewesen. Aber ich glaube, dass da ganz wichtige Impulse auch von rausgegangen sind, wie zum Beispiel eben dieses Option für die Armen. Also sprich, dass man eben sagen muss, Gott ist nicht in erster Linie für alle. Gott ist also nicht für alle gleich da, sondern Gott ist parteiisch, Gott ist auf der Seite der Armen und Unterdrückten. Hm. Das hört man nicht so gerne und das ist eben auch so ein bisschen so ein Stachel, ne, der piesackt, aber das ist eben wichtig und deswegen ist da eben auch so ein gewisser Impuls, dass man eben sagen kann, okay, als Christen sind wir nicht dafür berufen, dass es uns in erster Linie gut geht und dass die Wirtschaft floriert und Gewinne und was weiß ich, sondern wir sind dafür berufen, eben auf die zu sehen, die am Rand der Gesellschaft sind, die auf der Verliererseite sind und mit denen gilt es, sich zu solidarisieren. Hm. Und also das ist der befreiungstheologische Impuls, den ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, weil ich da viele Anknüpfungspunkte in der Schrift für finde.
Ja, und ich glaube, das haben wir im letzten Podcast auch schon gesagt, ne? Gott wirkt ja immer so ein bisschen ambivalent, weil er halt eben mal auf Seite von Israel ist, ne, und alle Feinde zerschmettert und dann auf einmal wird Israel wieder versklavt. So, ne, das ist ja immer so ein Hin und Her im Alten Testament, ne? Aber das zeigt, glaube ich, genau diese Dynamik, dass Gott halt eben gegen dieses unterdrückerische System ist.
Gegen
und wenn
Ausbeutung.
Wenn die er befreit hat, dann selber zum Ausbeuter werden, dann muss man denen leider auch nochmal sagen, hey Kinder, es war nix. So, ne? Und ich meine, für uns ist, also ich fühle mich oft so unwohl, solche Dinge zu sagen, weil ich weiß auch, auf welcher Seite ich stehe, aber ich weiß auch, mit wem ich mich solidarisieren will. Ich bin einfach mal, zwar eine Frau, aber ich bin deutsch und weiß und ne, extrem privilegiert. Und mein Sinn und meine Gedanken sind halt eben aber ganz klar, mit wem ich mich solidarisieren will und da einfach auch zu suchen und auch Raum zu schaffen. So.
Genau.
Und damit ist das Evangelium extrem politisch, weil es genau dazu aufruft, finde ich.
Ich finde das eben auch spannend. Bei Jesus gibt es ja ganz, ganz viele sehr, sehr politische Motive. Ja.
Oh, ich könnte jetzt einen Vers zitieren, wenn ich ihn auswendig könnte. Aber es ist irgendwas mit, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien.
Ja, das ist dieses, ich meine, Jesaja 60 oder 61 ist das.
Das steht doch nochmal im 9.
Das wird, genau, es wird da zitiert.
Ja.
Und das ist im Prinzip, ich meine, Lukas 4 oder 5, wo Jesus eben seine Agenda im Prinzip vorstellt und dann eben sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir und hat mich gesalbt, den Armen gute Botschaft zu verkünden, den Gefangenen, dass sie frei sind.
Genau, und das ist doch hochpolitisch.
Das ist eben alles sehr, sehr hochpolitisch, wo es eben auch um Schulden geht, ne, um Menschen, die in Schulden geraten sind. Es geht um Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind. Und ja, das ist alles sehr politisch. Und man muss ja auch eben sagen, Jesus hat diese Sachen meistens öffentlich gesagt. Und dann ist das schon sehr, sehr politisch.
Hm.
Und Jesus hat eben bestimmte Dinge gesagt, die auch nur dann Sinn ergeben, aus meiner Sicht, wenn man das eben in einer Art politischem Gespräch versteht. Ja, also wenn der Kaiser von sich behauptet, dass er der Sohn Gottes ist und dann gesagt wird, okay, Jesus ist der Sohn Gottes. So, wenn der Kaiser von sich sagt, dass er der Kyrios ist, der Herrscher, und Jesus dann nachgesagt wird, oder wenn er selber sagt, ich bin Kyrios, dann ist das eben extrem politisch. Von daher glaube ich, dass der christliche Glaube ganz stark auch eine politische Komponente hat. Aber ich fände es trotzdem auch gut rauszuarbeiten, weil ich glaube, es ist nicht das Gleiche. Also es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum es politische Parteien gibt, und es gibt einen guten Grund, warum man als Kirche keine politische Organisation ist. Also in dem Sinn, dass man sich wählen lässt oder so, also als Partei. Ja. In dem Sinn. Da gibt es, glaube ich, gute Gründe für. Und für mich ist eben der Grund, also ein Grund ist für mich der, dass Christinnen und Christen dazu berufen sind, ähnlich wie Jesus, eben eine andere Art von Welt zu bauen, eine andere Art, also Reich Gottes, eine andere Art von Leben zu leben. Und das drückt sich eben in kleinen Dingen aus. Ja, also.
Ich glaube eher, dass es von kleinen ist, sondern es kommt immer vom Rand. Und wenn der Rand die Mitte ist, dann bist du nicht da, wo du arbeiten musst.
Er schließt sich vielleicht nicht aus. Aber ich sag mal so, es gibt Politiker, die entscheiden, dass Flüchtlinge aufgenommen werden, wie viel Geld die bekommen, was für Sprachkurse und was weiß ich. Aber das heißt nicht, dass die jemals einen Flüchtling gesehen haben. Und ich glaube, dass Christen eben dazu aufgerufen sind, eben wirklich Zeit mit den Menschen zu verbringen und aktiv zu helfen und eben in dieser konkreten Interaktion da zu sein.
Du meinst jetzt Kirche?
Kirche, ja, Ja,
ja, weil du kannst durchaus als Christ oder Christin politisch aktiv sein oder auch als Politiker arbeiten. Das klingt gerade so, als würde das nicht gehen. Ich finde, das geht durchaus. Ich finde das sogar gar nicht so unwichtig. Ich finde das nur problematisch, als Kirche eine Partei zu sein.
Ja, also ja, würde ich auch. Also ich, wir können auch mal darüber diskutieren. Jetzt ein guter Bekannter, der Samuel Diekmann, ist in der, als Pastor, gleichzeitig aber auch aktiv in der SPD gewesen, hat sich für sein Dorf da zum Bürgermeister, wollte zumindest Bürgermeister werden, hat da nicht geklappt, hat aber gut Stimmen gekriegt, muss man sagen. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, dass es sogar wichtig ist, dass man sich politisch engagiert, gerade auch als Christ. Aber für mich wäre eben wirklich der Unterschied. Ich glaube, Kirche ist nicht dazu berufen, um Macht und Entscheidungsbefugnisse sozusagen, also so ein Global Player zu sein. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass das Christentum eben eine Grassroot-Bewegung ist. Also wir müssen die Ersten sein, die eben an die Grenze fahren und da Menschen helfen. Ich glaube, wir müssen die Ersten sein, die sich eben über LGBT rechte Gedanken machen und die eben dann Gastfreundschaft üben, die diese Menschen dann gleich behandeln. Ja, also wir müssen eine gewisse Form von Lebensrealität herstellen und dazu sind wir, glaube ich, berufen.
Und im Gegensatz zu Politik, meinst du das wie?
Ja, wie gesagt, bei Politik, da kannst du ja eben dann Leute haben, die treffen Entscheidungen oder auch nicht, setzen sich damit auseinander oder nicht, aber haben gar nicht diese Berührung dazu.
Das weiß ich nicht, da müsste ich drüber nachdenken.
Das ist jetzt ein Ansatz, den ich so nachvollziehen kann.
Also ich glaube tatsächlich, dass man als Kirche andere Freiheiten hat, wenn man halt eben nicht politische Verantwortung hat. Das finde ich halt eben wichtig. Ich finde auch gerade diese, das klingt immer so, als würde man sein Fähnchen in den Wind halten, aber diese Möglichkeit halt eben, sich neu zu orientieren, Entscheidungen anders zu treffen, als man sie vor 2 Jahren getroffen hat. Man hat schon mehr Freiheiten. Ne? Als Politiker kannst du das, glaube ich, nicht so als Partei einfach so wahnsinnig umschwenken. Solltest du zumindest, glaube ich, eher nicht. Keine Ahnung. Müsste ich drüber nachdenken. Finde ich alles ein bisschen schwierig. Wichtig finde ich aber schon, dass man einfach sehen muss, als Gemeinde hat man eine Verantwortung, wie du schon gesagt hast, für die Leute, die quasi direkt vor deiner Nase sind. So, und da muss man einfach auch ganz vorsichtig sein, mit Menschen zu manipulieren. Ne? Und das kann halt leichter passieren, wenn man das mit einer gewissen politischen Verantwortung vermischt. Ne? Also ich hätte es kritisch gefunden, wenn der Samuel Bürgermeister und gleichzeitig Pastor gewesen wäre, glaube ich. Zumindest schwierig.
Ja gut, das kann er, glaube ich, dann schon transparent machen und kann dann sagen, pass auf, das ist jetzt hier meine Rolle als Pastor und das ist eben die Sache als Bürgermeister. Ich glaube, das kann man schon auseinanderhalten.
Tja, weiß ich nicht. Das geht jetzt in eine Richtung, wo ich gar nicht weiß, was ich da denke. Damn it. You killed the conversation.
Ist das so?
Ja.
Wäre es denn für dich eine Option zu sagen, du gehst in eine Partei und
witzige arbeitest Geschichte. Damit? Als ich in der Grundschule war, wurde mir gesagt, du wirst später Lehrerin oder Politikerin. Das mit dem Lehrersein hat schon mal nicht geklappt. Vielleicht sollte ich da nochmal eine neue Karriere in Erwägung ziehen.
Hm? Also ich hatte vor ungefähr einem Jahr oder vielleicht ein bisschen davor, als diese ganze AfD-Geschichte so richtig krass war, da habe ich wirklich überlegt, habe mir auch schon ein paar Anträge runtergeladen, für verschiedene Parteien.
Aber als stilles Mitglied.
Also die Sache ist die, dass ich mir dann eben irgendwann überlegt habe, gut, ich könnte da jetzt Mitglied sein und dann meinen Obolus dazu schicken. Gut, ob das den Kohl am Ende fett macht, weiß ich nicht. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum gegangen wäre, dann da viel Zeit zu investieren, da weiß ich nicht. Also da habe ich eben für mich gesagt, ich glaube eben daran, dass Gemeinde, dass Kirche sehr stark in dem Konkreten ist Und es muss gar nicht das eine besser sein als das andere, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Würde ich, glaube ich, so weit nicht gehen, aber ich mag das einfach zu wissen, okay, mein Job in der Gemeinde ist, ich mache einen Podcast, das hilft einigen Leuten, ich organisiere Konzerte, das ist Kulturschaffen, das ist extrem wichtig, glaube ich.
Ja.
So, dann diese ganze Flüchtlingsgeschichte, bin ich jetzt nicht so wahnsinnig drin involviert, aber all das, was die da machen, das denke ich eben, das sind so handfeste, konkrete Dinge, die, glaube ich, Nachfolge Jesu ausmachen. Das ist eben, weiß ich nicht.
Also das Ding ist, ich glaube, dass mir eine gewisse, ich weiß nicht, mir fehlt, glaube ich, was, um politisch wirklich aktiv zu sein. Und zwar, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit. Ich glaube, ich gewisse Sachen, also ich habe mal ein Interview von so einem jungen Politiker gesehen, der halt eben so ein bisschen auch die Situation dargestellt hat. Und er meinte so, es gibt einfach sowas wie Fraktionszwang. Es gibt einfach sowas wie Entscheidungen, wo du überhaupt gar keine Zeit hast, dich richtig reinzulesen und richtig für dich und dein Gewissen zu entscheiden, wenn du das darfst, sondern da musst du einfach oft mitgehen, weil du gar nicht alles wissen und entscheiden kannst. Und ich weiß nicht, ob ich sowas kann. Also irgendwie bin ich ja schon so ein bisschen so ein Control-Freak und weiß ich nicht, ob ich sowas so gut ertragen könnte. So, ich glaube, ich mag das nicht. Plus, ein wirklich großes Manko ist, dass ich mir so richtig beschissen Fakten merken kann. Das ist wirklich ein riesengroßes Manko.
Du wärst ein interessanter Politiker. Ja. Du wärst bei den Populisten super aufgehoben.
Ich weiß, dammit.
Denken also sich Fakten
kann,
aus.
Ich kann sehr charismatische Reden halten, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wirklich, das ist, letzten Podcast habe ich das noch gedacht, ne? Da habt ihr zwei Sachen reingebracht von irgendwelchen Vögeln, von denen ich jetzt schon nicht mehr weiß, wie sie heißen. Aber als ihr das gesagt habt, so, das kenne ich, das wusste ich auch. Warum ist es irgendwo versteckt in meinem Hirn und nicht zugreifbar, außer wenn ihr es sagt? Das hat mich richtig hart geärgert. Und jedes Mal in der Uni hieß es so, ja, Safira, also man merkt, dass du wirklich ein ganz gutes Gesamtverständnis hast. Aber ganz ehrlich, du musst begriffssicherer werden. Das ist ja eine Katastrophe. Wie sie sehen, Unterschied zwischen dem und dem. Naja, das war ein bisschen dramatisch.
Aber, also ich würde aber nochmal Gegenrede. Wenn du jetzt sagst, ja, in der Politik, da macht man sich die Hände schmutzig, sag ich mal, weil man zum Beispiel eben Entscheidungen mittragen muss, wo man sich nicht reinlesen konnte in der kurzen Zeit oder Fraktionszwang, was weiß ich. Da würde ich sagen, als Christ ist man doch dann gerade berufen, um einen Unterschied zu machen und Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, Christ sein und Politik muss man ein Stück auseinanderhalten, weil man sich bei dem einen die Hände schmutzig macht, dann würde ich sagen, nee, dann sind wir eher dazu berufen.
Nee, ich habe kein Problem damit, mir die Hände schmutzig zu machen oder so. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe eher das Problem, keine Verantwortung zu übernehmen. Da arbeite ich gerade sehr hart dran, weil wenn irgendwo Verantwortung in der Luft rumschwirrt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie wie ein Magnet mir in die Fresse haut. Das ist richtig dramatisch. Ich arbeite da dran. Das habe ich nicht, aber ich merke halt eben, dass ich wirklich, wirklich starke Probleme habe, Dinge mitzumachen, hinter denen ich nicht stehen kann. So, ne? Also so gar nicht stehen kann. Ein bisschen ist okay, aber wenn mich das wirklich hart stört, dann stört mich das wirklich hart. Also ich kann nicht sagen, ja, okay, so what. Also da bin ich irgendwie zu ungelassen. So vom Typ her. Ich persönlich. Grundsätzlich, wer das kann, wer auch irgendwie da das größere Bild sieht und da gelassener ist oder so, geil. Ich finde es super, wenn mehr coole, engagierte Leute in der Politik sind. Ne? Und wer weiß, vielleicht bin ich irgendwann auch doch nochmal so weiter, so ein bisschen zu investieren, weil spannend finde ich das schon. Auf jeden Fall, aber ich bin auch ganz gerne Sozialarbeiterin eigentlich. Meistens, manchmal, wie auch immer. Drecks-Kinder.
Yo, yo, yo. Mhm. Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Schnick, schnack, schnuck.
Ja.
Sonntag ist Wahl.
Sonntag ist Wahl. Go for it. Hm. Weißt du, was cool ist? Dann habe ich wahrscheinlich schon die erste Nacht in der neuen Wohnung geschlafen. Und weißt du, was beschissen ist? Ich muss hierhin fahren, um hier zu wählen.
Ei, ei, ei. Ja, ja.
Aber durch die ganze Stadt. Naja. Okay. Haben wir unser Soll erfüllt?
Also, wie politisch ist das Evangelium?
Sehr.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir befriedigende Antworten hatten, aber es war nett.
Ja, ich meine, im Endeffekt, so ein bisschen so ähnlich sind unsere Gespräche manchmal auch. Bloß, dass wir mehr springen zu verschiedenen Themen. Ich war so oft so versucht, irgendwas ganz anderes zu sagen. Ich dachte, nein, du hast ein Mikro in der Hand, es ist ein Podcast.
Konzentrier dich.
Reiß dich zusammen. Ja, Konzentration ist leider heute gar nicht mehr so hart. Ich, renovieren. Ich bin gut da drin, aber ich macht mich fertig. Macht mich
fix fertig. Und fertig.
Ja. Okay, Freunde und Freundinnen unseres Podcastes, ich hoffe, ihr konntet unsere Konversation ein wenig genießen und auch was mitnehmen. Gebt uns gerne Feedback, geht nächste Woche wählen. Grün, links am liebsten, auf jeden Fall nicht die AfD, please. Und seid im Gespräch. Kommt zu Tribus. Schlaft bei uns.
Kommt zu Tribus.
Zeltet bei uns im Garten. Das wäre geil. Naja, okay.
Im November.
Hey, es gibt großes auch vier Jahreszeitenzelte und Daunenschlafsäcke und naja. Okay.
Wie dem auch ist.
Dann
sei.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschö.
Tschüss.